Wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs, habt ihr schon mitbekommen. Es geht um eine Predigtserie, wo wir uns über die Predigten anschauen, die in der Apostelgeschichte gehalten wurden. Und die Predigt, die wir uns heute anschauen wollen, die steht in Apostelgeschichte 7. Man findet es in der Bibel oft einmal unter dem Titel die Verteidigungsrede des Stephanus. Ich bin nicht so begeistert von diesem Titel. Ich finde in der Stelle eigentlich nicht, dass der Stephanus sich verteidigt. Wenn er was verteidigt, dann das Evangelium, aber sich eigentlich nicht. Ich möchte die Apostelgeschichte 7 oder die Predigt vom Stephanus trotzdem noch einmal unter einen anderen Titel stellen, beziehungsweise dieser Predigt eine Frage voranstellen. Und die Frage, die ich gern da vorher stellen möchte, ist die Frage: Wie kann Jesus der Christus sein? Wir werden uns den Abschnitt von Kapitel 6, Vers 8 bis 7, Vers 60 anschauen. Das sind eine Menge Verse, ich werde sie nicht alle vorlesen, aber wir werden trotzdem gemeinsam durch den Text durchgehen. Die Frage, wie kann Jesus der Christus sein? Bevor wir in unseren Textabschnitt schauen, kurz zurück zur Apostelgeschichte 2. Auch dort finden wir eine Predigt, der Gerhard hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Die Predigt in Apostelgeschichte 2 unter dem Titel »Die Pfingstpredigt des Petrus«. Und der Gerhard hat das ähnlich gemacht, wie ich das heute machen möchte. Er hat auch irgendwie dieser Predigt die Frage vorangestellt, wie kann Jesus der Christus sein? In Apostelgeschichte 2 hatten wir das unter dem Aspekt, dass gefragt wurde, wie kann Jesus der Christus sein, wenn er doch gekreuzigt wurde? Die Frage steht so nicht explizit in der Bibel, aber das war irgendwie die Frage, auf die der Petrus mit seiner Predigt dann eine Antwort gibt. Und der Petrus sagt den Leuten, die glauben oder die eine gewisse Erwartung an diesen Jesus, an diesen Christus haben und dann sagen, naja, wenn Jesus der gewesen wäre, dann wäre er nicht gekreuzigt worden. Und die Antwort von Petrus ist mehr oder weniger doch, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er hingerichtet wurde, das spricht nicht dagegen, dass er da von Gott auserwählt ist, sondern eigentlich beweist es das im Zusammenhang mit der Auferstehung. Also seine Kreuzigung ist kein Gegenbeweis, sondern ein Beweis dafür, dass er tatsächlich der ist, für den ihn die Jünger gehalten haben und von dem er auch gesagt hat, wer er ist. Also die Predigt, die der Petrus in Apostelgeschichte 2 hält, ist eine Antwort auf die Frage, wie Jesus der Christus sein kann. Heute, wie gesagt, Apostelgeschichte 7, auch unter der Frage, wie kann Jesus der Christus sein? Heute wird sie nicht vom Volk gestellt, sondern heute ist die Partei, die wir uns anschauen wollen, das sind die obersten Führer des Volkes Gottes, die Schriftgelehrten, die sich auskennen, die von sich der Meinung sind, dass sie ganz, ganz nah am Herzen Gottes sind. Und diese Leute, sie stellen die Frage auch nicht explizit, aber ich möchte ihnen das so unterstellen vor der Predigt, die Frage dieser Leute ist, naja, wie kann denn Jesus der Christus sein, wenn nicht einmal wir, die wir ganz genau uns in der Bibel auskennen, die wir ganz, ganz viel mit Gott zu tun haben, wenn nicht einmal wir ihn erkennen. Und die Predigt vom Stephanus ist eine Antwort auf diese Frage. Und im Wesentlichen sagt er aus, dass ihr Christus nicht erkannt habt, ist kein Gegenargument, sondern eigentlich ist es ein weiterer Beweis dafür, dass er der ist, von dem wir glauben, dass er ist, dass es ist. Also Stephanus' Predigt ist eine Antwort auf die Frage, wie Jesus der Christus sein kann. Bevor wir jetzt wirklich hineinschauen, noch eine kurze Gegenüberstellung, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 7. Ich denke, die beiden Kapitel sind sehr, sehr ähnlich oder sie haben viele Gemeinsamkeiten. Das Erste, was uns nämlich auffällt, ist, dass in beiden Predigten, in der von Petrus und in der von Stephanus, sehr, sehr, sehr viel Altes Testament zitiert wird. Also ein Großteil der Predigt ist eigentlich direkt Bibel. Und von beiden Predigern wissen wir, dass sie während der Predigt voll vom Heiligen Geist erfüllt waren. Ich denke, da ist ein starker Zusammenhang. Aber ich denke nicht, dass ihnen der Heilige Geist sozusagen in dem Moment alles eindiktiert hat und sie haben das alles eigentlich gar nicht gewusst und das ist so zufällig dahergekommen, sondern ich denke, sie haben sehr wohl gewusst, wovon sie reden. Sie haben sich im Alten Testament ausgekannt und sie hatten ein Verständnis für dieses Alte Testament. Wie komme ich zu dem? Ich komme deswegen zu dem, weil Jesus selbst nach seiner Auferstehung mit zwei von den Jüngern spazieren gegangen ist und ihnen das Alte Testament erklärt hat und ihnen erklärt hat, dass es darin um ihn geht Und ich denke, das, was wir in Kapitel 2 und Kapitel 7 von der Apostelgeschichte lesen, sind Einblicke in das, was Jesus damals bei diesem Spaziergang den Jüngern erzählt hat. Es ist irgendwie eine Sichtweise Gottes auf das Alte Testament. Und insofern ist es für die Zuhörer, die das Alte Testament ja gut gekannt haben, in beiden Fällen auch keine langweilige Predigt. Wir sehen in beiden Fällen Zuhörer, die am Ende dieser Predigt tief betroffen sind. Ich denke, das, was die Bibel hier in ihrer Beschreibung verwendet, ist das komplette Gegenteil von Gleichgültigkeit. In einem Fall heißt es, es dringt ihnen durchs Herz, was sie hören. Im anderen Fall heißt es, es schnitt ihnen ins Herz hinein. Also in beiden Fällen eben sehr bildlich gesprochen, das totale Gegenteil von der Gleichgültigkeit. Und eine weitere Gemeinsamkeit bei diesen beiden Predigten ist dann, dass die Leute auf diese Predigt reagieren. Und da findet man aber auch schon den größten Unterschied zwischen den beiden Kapiteln. Ich habe das jetzt sehr schwach da formuliert, aber in einem Fall haben wir eine positive Reaktion, im anderen Fall eine negative. Wie gesagt, eine sehr schwache Formulierung, was in diesen beiden Szenen passiert. Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 7, Vers 60, das ist jetzt eben unser Thema. Wie schon gesagt, das ist ein sehr, sehr langer Text. Die gute Nachricht ist, sehr, sehr leicht zu gliedern. Es beginnt mit einem Konflikt und diesem Konflikt folgt eine Anklage. Danach verteidigt sich der Angeklagte. Ich habe vorher schon gesagt, ich denke nicht, dass es eigentlich eine Verteidigung ist oder dass er sich verteidigt, aber ich werde die Formulierung einfach weiter verwenden. Die Verteidigung und am Schluss haben wir dann ein Urteil und eine Hinrichtung. Und ihr seht schon an der Folie da, dass die Rede oder diese Predigt vom Stephanus, dass die den Großteil von dem ganzen Text ausmacht. Und deswegen können wir die noch weitergliedern und können uns überlegen, naja, wie macht er das eigentlich? Was ist eigentlich der Inhalt seiner Predigt? Und das wollen wir uns auch in einzelnen Punkten anschauen. Er beginnt seine Predigt damit, dass er über den Abraham redet. Nachdem er vom Abraham redet, geht er weiter zu Josef und vom Josef dann weiter zu Mose. Und während er über diese drei Personen spricht, er hat die andere auch noch, die er nebenbei erwähnt, aber über die redet er relativ ausführlich. Und er hat, denke ich, bei allen diesen drei Personen immer das gleiche Argument. Also er erzählt aus dem Leben dieser Personen und führt aber immer aufs gleiche Argument hin. Und nach Mose scheint es, dass er in seiner Argumentationslinie ein bisschen abbiegt. Er beginnt über das Zelt der Begegnung zu sprechen, dann redet er über David und Salomo und dann über den Tempel. Und nachdem er über den Tempel geredet hat, springt er wieder in diese eigentliche Argumentationslinie zurück und redet über die Propheten. Und jetzt hat er da sozusagen zwei Argumentationslinien parallel, zwei lose Enden, würde ich sagen. Und diese lose Enden führt er dann zusammen zu einem Punkt, nämlich zu Jesus. Und das werden wir uns dann im Text auch noch anschauen. Soweit einmal zum groben Überblick. Und wir beginnen jetzt mit dem Konflikt. Es geht um Stephanus. Und wir lesen vom Stephanus, dass er Wunder und Zeichen tat im Volk. Er war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Er hat sich um die Witwen und die Waisen gekümmert. Und dieser Stephanus hat sicher viele Leute gehabt, die ihn sehr gemocht haben. Aber der Stephanus hatte auch Feinde. Diese Feinde haben sich regelmäßig mit ihm angelegt. Sie waren nicht einverstanden mit den Dingen, die der Stephanus gesagt hat. Und sie haben mit ihm gestritten. Und das Problem der Feinde war, dass sie keinen einzigen dieser Streits gewonnen haben. Es heißt, dass der Stephanus in Weisheit und in Geist, dass ihnen weit überlegen war. Und sie haben keinen einzigen Streit gewonnen. Sie haben eine Niederlage nach der anderen eingefahren und ich denke, das hat was mit ihnen gemacht. Das hat sie in ihrem Stolz verletzt, das hat sie gestört und deswegen sind sie zur nächsten Strategie übergegangen und sie haben Männer angestiftet, die gegen den Stephanus gesprochen haben. Und diese Männer haben behauptet, dass der Stephanus gegen Mose und gegen Gott redet. Und mit dieser Behauptung haben sie Anhänger im Volk gefunden. Es heißt, dass sie das Volk aufgewiegelt haben und die Ältesten und die Schriftgelehrten. Und dann kommt es für den Stephanus zu einer schwierigen Sache. Er wird überfallen, er wird gekidnappt und er wird vor Gericht gezerrt. Und wir sehen dann auch in der Bibel, dass das nichts Spontanes ist, sondern dass das wirklich von seinen Feinden durchorganisiert war. Als der Stephanus nämlich dann vor Gericht steht, stehen dort schon falsche Zeugen bereit, die gegen ihn aussagen. Das war durchorganisiert und jetzt stehen sie da und beginnen gegen den Stephanus auszusagen. Und das führt uns zum nächsten Punkt, zur Anklage. Was haben sie gegen ihn ausgesagt? Sie haben gesagt, dass er gelästert hat. Und zwar gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Und dann zitieren sie etwas her, was Jesus in ähnlicher Form gesagt hat und sagen, der Stephanus hätte behauptet, dass Jesus den Tempel zerstören wird und dass er die Gebräuche ändern wird, die Mose überliefert hat. Interessant, da steht nicht Gesetz, sondern die Gebräuche. Mose hat doch keine Gebräuche überliefert, aber lassen wir mal so stehen. Ja? Also sie haben Angst, dass ihre Gebräuche geändert werden. Und jetzt kommt ein ganz interessantes Detail in diesem Text, direkt danach. Ich werde am Ende der Predigt noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen. Es heißt, alle, die im Rat saßen, also die Anklage ist gesprochen, und seine Gegner schauen ihn jetzt an und sie schauen in sein Gesicht hinein und sie haben irgendwie den Eindruck, dass was sie da sehen, ist das Gesicht eines Engels. Wie auch immer sie das gedeutet haben, wie auch immer sie darauf gekommen sind, aber das war so ihr Eindruck, als sie den Stephanus dann gesehen haben. So, die Anklage ist gesprochen und der Hohepriester, der diesen Prozess führt, der schaut jetzt auch zum Stephanus und der fragt den Stephanus, so, wie ist es jetzt? Wozu bekennst du dich? Stimmt es, was die Leute von dir gesagt haben? Und damit beginnt Stephanus' Antwort. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört. So beginnt er seine Verteidigung. Und wie schon gesagt, beginnt er zu erzählen vom Abraham. Er erzählt Abrahams Geschichte und er fängt sie dort an, wo Gott dem Abraham erscheint. Er sagt, Gott erschien unserem Vater Abraham. Und bevor wir jetzt dem Stephanus in seiner Argumentation weiterfolgen, müssen wir gleich am Anfang kurz auf Pause drücken und müssen uns die Frage stellen, warum es da eigentlich unser Vater heißt. Was ist damit gemeint, wenn der Stephanus sagt, Gott erschien unserem Vater Abraham? Genau genommen ist es doch so, dass der Abraham ja selbst auch einen Vater hatte, oder? Und trotzdem hat das Volk Israel zum Abraham gesagt, das ist unser Vater. Sie haben nicht vom Terach oder vom Nahor oder von sonst irgendwem gesagt, das ist unser Vater, sondern sie haben irgendwo ihren Stammbaum zurückverfolgt bis zum Abraham und dort war dann die Sackgasse und dort haben sie gesagt, das ist unser Vater. Und weil sie so gedacht haben, möchte ich dem Abraham jetzt einen Titel geben, den wir so nicht in der Bibel finden, aber ich denke, er deckt sich mit dem, wie das Volk Israel den Abraham gesehen hat. Ich möchte ihm folgenden Titel geben. Abraham als der Erstgeborene des Volkes Gottes. Um diesen Abraham geht es jetzt. Er war berufen, der Erstgeborene des Volkes Gottes zu sein und es beginnt damit, dass Gott ihm erscheint. Und Gott spricht zu ihm. Und Gott sagt, geh und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Soweit erzählt der Stephanus die Geschichte. Gott sagt zum Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommen drei Worte, da heißt, da ging er. Und ich denke, dass diese drei Worte einige Jahrzehnte aus dem Leben von Abraham zusammenfassen. Jahrzehnte, die vielleicht oft einmal mühsam waren. Jahrzehnte, die ermüdend waren, die anstrengend waren, die oft nicht lustig waren. Jahrzehnte, in denen er sich verabschieden musste von seiner Familie und irgendwo hingehen musste, ohne zu wissen, wohin eigentlich. Und wenn man sich so ein Leben vorstellt, dann klingt das eigentlich nicht schön. Und man fragt sich, ob das das ist, was Berufung ausmacht. Ich meine, wenn mich der Allmächtige beruft, dann erwarte ich mir irgendwas Cooles und nicht, dass ich jahrzehntelang eigentlich ein unangenehmes Leben habe, oder? Gut, wir wissen natürlich, dass man bei so einer Berufung ans Ende schauen muss und am Ende steht doch da, Gott führt ihn in dieses Land. Also hat es eh gepasst. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber irgendwann war er dann dort. Gott hat ihn dorthin geführt und irgendwo menschlich gedacht, würde man uns jetzt erwarten, dass dann die Bibel irgendwie so weitererzählt und dann irgend sowas daherkommt, wie dass Gott dann den Abraham gesegnet hat und dass er dann besonders reich war und dass alle erkannt haben, dass er der Gottberufene war und dass er zu einem mächtigen König unter dem Himmel wurde. Der Punkt ist, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht was ganz anderes. Und der Stephanus nimmt in seiner Predigt das, was in der Bibel steht, und bringt es auf die Spitze. Also er möchte eine Sache herzeigen. Gott hat den Abraham in dieses Land geführt und er hat ihm kein Erbteil darin gegeben, nicht einen Fußbreit. Der Abraham hat nichts von diesem Land besessen. Und wenn man jetzt einmal den Melchisedek ausklammert, dann könnte man die Frage stellen, wer von Abrahams Zeitgenossen hat denn bitte erkennen können, dass das ein berufener Gottes war. Er hat nicht einen Fußbreit Land besessen, im Gegensatz zu all den anderen Menschen in diesen Ländern, die nicht von Gott berufen waren. Ein paar tausend Jahre später, und da schreibt die Bibel drüber, hat Gott wen anderen berufen. Er hat seinen Sohn gesandt, den Erstgeborenen aller Schöpfung, und der ist in sein Eigentum gekommen und die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Und der Sohn des Menschen hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Wieder ein berufener Gottes, der nicht einen Fußbreit Land besessen hat, der nicht angenommen wurde. Jesus ist der berufene Erstgeborene, der in das Seine kommt, aber er wird nicht erkannt und er besitzt nicht einen Fußbreit Land. Und es wirkt fast, als würde der Stephanus seinen Zuhörern an der Stelle was entgegenrufen wollen und schreien, ihr Männer, Brüder und Väter, könnt ihr es nicht erkennen? Ihr behauptet, dass Jesus nicht der Christus sein kann, weil ihr ihn nicht erkennt. Aber schaut doch auf den Abraham. Wer hätte denn bitte beim Abraham erkennen können, dass er ein berufener Gottes ist? Nur weil ihr das nicht erkennt, heißt das doch noch lange nicht, dass Jesus nicht berufen wurde von Gott. Und ich denke, er bringt das sehr stark an diesem Beispiel mit dem Abraham. Er geht weiter in seiner Argumentation. Er führt den Josef an, der Josef, der von seinen 12 Brüdern verraten wurde und nach Ägypten verkauft wurde. Der Stephanus verwendet dann in seinem Text, in seiner Predigt, nicht die Formulierung die 12 Brüder, sondern wenn er von den, die Brüder, es sind 12, aber die Brüder vom Josef, wenn er von seinen Brüdern spricht, dann sagt er immer unsere Väter, weil das halt die Stammesväter des Volkes waren. Josef jedenfalls wurde verkauft und wieder könnte man sich die Frage stellen, naja, wenn dieser Josef berufen war, na, wer hat denn das bitte erkannt? Ich meine, der ist verkauft worden, um den Rest seines Lebens Sklave in einem fremden Land zu sein. Das hat doch nichts mit Berufung zu tun. Aber, und so erzählt uns der Stephanus weiter, Gott war mit Josef und er gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao und der Josef wurde zum Fürsten über Ägypten eingesetzt. Das war die Geschichte Josefs, aber sie endet an der Stelle noch nicht und es geht auch eigentlich gar nicht um einen Josef. Es geht darum, dass jetzt eine Hungersnot im Land ausbricht oder in der Region ausbricht und dass die Väter des Volkes, also die Brüder Josefs, keine Speise fanden. Das erzählt der Stephanus. Und der Jakob, der bekommt jetzt mit, dass es in Ägypten die Möglichkeit gibt, Korn zu kaufen. Und er schickt seine Söhne, die Brüder Josefs, die Väter des Volkes, zum ersten Mal aus. Und sie kommen nach Ägypten und sie stehen vorm Josef, um dort Korn zu kaufen. Und sie haben keine Ahnung, wer der Mann ist, vor dem sie stehen. Keiner der Väter hat den Berufenen erkannt. Und erst beim zweiten Mal, als sie hinkommen, heißt es, dass sich der Josef ihnen zu erkennen gegeben hat. Er stellt sich vor seine Brüder hin und er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und als er ihnen das klar macht und sie erkennen, welche Macht er eigentlich hat, bekommen sie es mit der Angst zu tun. Aber der Josef beruhigt sie, weil er hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und diese Sicht ist für ihn so groß und so wichtig, dass er es in einem Satz dreimal wiederholt. Er sagt, zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Also er redet nicht davon, dass sie ihn verkauft haben, sondern er sagt, Gott hat mich dahergeschickt. Ich bin aus einem gewissen Grund nach Ägypten gekommen und der Grund war, dass euer Leben erhalten werdet, dass ihr Nahrung haben werdet. Ich bin das Brot eures Lebens, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und der Josef wiederholt den Gedanken, er sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und was macht der Josef dann weiter? Er holt die Seinen zu sich, damit sie unter seiner Herrschaft leben dürfen und damit es ihnen unter seiner Herrschaft gut gehen kann. Ein paar tausend Jahre später hat Gott wieder wen berufen. Er sandte seinen Sohn, das wirkliche Brot des Lebens, und doch wurde dieser Sohn wie Josef von seinen eigenen Brüdern verworfen. Er ist zum Anstoß geworden, er ist zum Ärgernis geworden. Jesus ist berufen, Leben zu geben. Er ist dazu berufen, dass er die Hungrigen selig preist und dass er ihnen verspricht, dass sie satt werden. Aber er ist ein Ärgernis und er ist verworfen worden. Und wieder ruft der Stephanus seinen Zuhörern entgegen, könnt ihr es nicht erkennen? Könnt ihr nicht erkennen, dass eure Väter die Berufenen schon immer verworfen haben? Das ist doch schon immer die Geschichte Israels gewesen. Also warum ist euer Nichterkennen ein Argument gegen das, dass Christus der Messias ist? Und der Stephanus geht weiter. Er geht zu Mose, ein Mann, der vor Gott, in Gottes Augen wohlgefällig war und ein Mann, zu dem Gott ebenfalls gesprochen hat. Gott hat zu Mose gesprochen und es waren Worte der Berufung. Er hat zu ihm gesagt, komm, ich will dich senden. Und jetzt beschreibt der Stephanus einen ganz bestimmten Aspekt von diesem Mose. Er sagt, es ist genau dieser Mose, den unsere Väter verworfen haben, den das Volk Israel verworfen hat. Diesen Mose hat Gott gesandt und zwar als Obersten und Erlöser. Er hat ihn gesandt und dieser Mose führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat. Genau dieser Mose, genau von diesem Mose rede ich jetzt. Der verworfen wurde, obwohl er von Gott berufen wurde. Und dann hebt der Stephanus noch eine andere Sache heraus. Er möchte sie daran erinnern, dass der Mose was gesagt hat. Der Mose hat sehr viel gesagt, aber eine Sache, an die möchte er seine Zuhörer jetzt ganz besonders erinnern. Es ist Mose, der zu den Söhnen Israel gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das hat der Mose zum Volk gesagt, einen Propheten wie mich. Er ist wie der Mose in dem Sinne, dass er dazu berufen wurde, frei zu machen. Aber ist er nicht auch wie der Mose in dem Sinne, dass er zwar von Gott berufen worden ist, aber von seinem eigenen Volk verworfen worden ist? Wer hat dich als Obersten und Richter über uns gesetzt? Diese Frage hat das Volk dem Mose gestellt. Und diese Frage, die stand doch auch irgendwo im Raum, als Jesus unterwegs war, oder? Mit welchem Recht tust du Dinge? Wer hat dich zum Obersten und zum Richter über uns gesetzt? Naja, die Antwort ist ganz einfach, Gott war es. Gott hat ihn zum Richter und zum Obersten gesetzt und doch haben ihn die Menschen verworfen, sie haben das nicht erkennen können. Der Stephanus redet weiter von diesem Mose und er beschreibt ihn weiter und er möchte mit seiner Beschreibung in eine ganz bestimmte Richtung. Aber er sagt, das ist der, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben, der, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, der, den sie von sich weggestoßen haben. So beschreibt er den Mose. Und ein paar tausend Jahre später, ich hoffe, ihr erkennt, dass das langsam irgendwie eine Richtung annimmt, ein paar tausend Jahre später hat Gott wieder wen berufen. Er sandte seinen Sohn, der dazu gekommen ist zu erlösen, der dazu gekommen ist frei zu machen, aber der nicht aufgenommen wurde von seinem Volk, der verworfen wurde. Jesus ist berufen, der Oberste und der Erlöser zu sein, der aus der Sklaverei befreit. Aber sie wollten ihm nicht gehorchen und sie haben ihn von sich weggestoßen. Wieder diese Frage zwischen den Zeilen, könnt ihr es nicht erkennen? Könnt ihr nicht erkennen, dass dieses Muster sich in der Geschichte wiederholt und wiederholt und wiederholt, dass es einfach immer das Gleiche ist. Und jetzt biegt er ab, der Stephanus in seiner Argumentation, und er kommt zum Zelt der Begegnung. Und da habe ich mit dem Titel ein bisschen geschummelt, weil ich denke, dass das Zelt der Begegnung in dem ganzen Text eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Was kommt stattdessen vor? Es beginnt mit einem goldenen Kalb, es beginnt damit, dass sie Götzenopfer gebracht haben, es beginnt damit, dass sie gefeiert haben, was sie nicht alles erreicht haben und was sie geleistet haben. Es beginnt damit, dass sie dem Herr des Himmels dienen, dass sie Schlacht- und Speisopfer bringen, nur leider nicht ihrem Gott, sondern allen anderen Göttern und dass sie das Zelt des Moloch und das Sternenbild des Gottes Remphan durch die Gegend tragen. Wer auch immer das war, das ist gar nicht wichtig. Die Frage, die nämlich an der Stelle auftaucht, ist, hätten sie nicht eigentlich das Zelt der Begegnung durch die Gegend tragen sollen? Stattdessen tragen sie irgendwelche Götzenbilder herum. Natürlich hätten sie das Zelt der Begegnung durch die Gegend tragen sollen. Gott hat ihnen doch gesagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen. Wozu? Damit ich in ihrer Mitte wohne. Das war das, was Gott mit diesem Volk vorgehabt hat, aber sie tragen nicht dieses Zelt der Begegnung durch die Gegend. Das, was hier erwähnt wird, sind ganz andere Zelte, die sie durch die Gegend tragen. Und der Gedanke, den der Stephanus hier aufbaut, ist, denke ich, der, Gottes Volk rennt anderen Göttern nach und das Heiligtum, das Gott, ich sage unter Anführungsstrichen halt berufen, weil es ja ein Gegenstand ist, aber das Heiligtum, das Gott berufen hat, dass es seine Wohnung unter den Menschen ist, dieses Heiligtum, das verwerfen sie. Er geht weiter mit, der Stephanus geht in seiner Predigt weiter mit David und Salomo. David, der diese Idee bekommt, einen Tempel zu bauen, und Salomo, der den Tempel dann letztendlich baut. Und im Gegensatz zum Zelt der Begegnung ist dieser Tempel eine rein menschliche Idee. Es heißt nicht, dass Gott nicht irgendwo dahinter gestanden hat, aber die Idee kam dieses Mal von den Menschen. Und es ist spannend, wenn man liest das Zelt der Begegnung, da geht es gefühlt ewig lang darum, dass Gott beschreibt, wie er das gerne hätte. Und beim Tempelbau geht es gefühlt ewig lang darum, dass drinnen steht, wo sie nicht überall das Material hergekriegt haben. Also der Fokus ist irgendwo ein anderer, oder? Und doch spricht der Stephanus jetzt über den Tempel. Warum? Das war ja auch der Vorwurf. Der Vorwurf vor Gericht war der, dass die Christen den Tempel zerstört sehen wollen und dass ihr Herr Jesus irgendwann kommen wird und diesen Tempel kaputt machen wird. Und der Stephanus zitiert an der Stelle etwas aus dem Alten Testament und zeigt seinen Zuhörern auf, dass Gott schon immer gesagt hat, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Aber die Frage hier ist, ob die Christen darauf gewartet haben, dass der Tempel zerstört wird. Und ich denke nicht, dass das so war. Ich meine, es war tatsächlich so, dass Jesus in einer Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten was gesagt hat, was ein bisschen schwierig war. Er hat zu ihnen gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Ich denke, viele haben nicht sofort verstanden, was er damit gemeint hat. Aber der Johannes schreibt uns, dass die Jünger nach Jesu Auferstehung verstanden haben, dass es ihm nicht um den Tempel gegangen ist, der damals in dieser Szene vor seinen Augen war, sondern es heißt, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Also haben die Christen darauf gewartet, dass Jesus irgendwann den Tempel zerstören wird? Ich denke nicht. Ich denke, der wahre Tempel, das Heiligtum, das dazu berufen war, dass es Gottes Gegenwart in die Mitte der Menschheit hineinbringt, das wurde längst zerstört. Und wer hat es zerstört? Wer war der, der den wahren Tempel abgerissen hat? Ein paar tausend Jahre, nachdem Gottes Volk ihm ein Heiligtum machen sollte, damit er unter ihnen wohne, sandte Gott seinen Sohn. Und das Wort, das im Anfang bei Gott war, das Gott selbst war, dieses Wort wurde Fleisch und jetzt kommt's und wohnte unter uns. Und wir sahen seine, ich denke, das ist Gottes, wir sahen seine Herrlichkeit. Und die obersten Priester schrien, kreuzige ihn. Jesus ist der menschgewordene Gott, der unter uns gewohnt hat. Er ist der Tempel, den sie abgebrochen haben. Wieder das gleiche Muster. Könnt ihr es nicht erkennen? Es war schon immer das Gleiche. Und jetzt geht der Stephanus in seiner Argumentation wieder zurück zu diesen Personen. Er kommt zu den Propheten und er wirft seinen Zuhörern vor, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Predigt, darüber können wir jetzt nicht so viel reden. Aber es geht Richtung Propheten. Und er wirft seinen Zuhörern vor, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Ich finde das spannend, er wirft ihnen nicht vor, ihr lest zu wenig Bibel oder ihr studiert das zu wenig oder ihr seid zu wenig in der Gemeinde, sondern der Vorwurf ist, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und ich kann alles andere machen und dem Heiligen Geist scheinbar trotzdem widerstreben. Also hier ist der Vorwurf, dass dem Heiligen Geist widerstrebt wird. Und jetzt sagt er weiter, wie eure Väter, so auch ihr. Ihr macht genau das Gleiche, was seit Anbeginn des Volkes Gottes ständig passiert. Und dann geht er weiter und sagt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Gebt mir irgendein Beispiel, nennt mir irgendwen, den sie nicht umgebracht haben. Kommt ein Beispiel? Es kommt kein Beispiel. Und an der Stelle führt er das Ganze auf Jesus zusammen. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, und jetzt kommt das, was die Propheten gemacht haben. Sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten. Das war die Aufgabe der Propheten. Sie haben Jesus angekündigt und sie wurden vom Volk getötet. Und jetzt sagt er, sie haben den Gerechten angekündigt, eure Väter haben sie getötet und jetzt setzt ihr noch einen oben drauf, indem ihr den Gerechten selbst getötet habt. Die Frage war, wie kann Jesus der Christus sein, wenn wir ihn nicht erkannt haben? Und der Stephanus hat eine Predigt als Antwort auf diese Frage. Und seine Antwort ist, der berufene Erstgeborene war unscheinbar. Der, der berufen war, Leben zu geben und zu versorgen, der ist verraten worden und keiner hat ihn erkannt. Der, der berufen war, Oberster und Erlöser zu sein, der ist vom Volk weggestoßen worden. Und das, was zur Begegnung mit Gott bestimmt war, das ist ignoriert und zerstört worden. Habt ihr es nicht erkannt? Was ist das für eine Frage? Wie kann es sein, dass Jesus der Christus ist, wenn wir nicht? Na logisch, das war doch immer schon das Gleiche. Aber sie haben es erkannt. Wenn man dem Text folgt und schaut, wie es nach dieser Predigt weitergeht, dann merkt man, sie haben es erkannt. Es kommt kein einziges Gegenargument, es kommt kein, na Moment einmal, da war doch dieser eine Prophet, den wir nicht verfolgt haben. Es kommt keine Klarstellung, kein Missverständnis, kein Stephanus, schauen wir noch einmal gemeinsam hinein in die Bibel. Du hast da die eine oder andere Stelle falsch verstanden. Ich denke, seine Zuhörer haben ganz, ganz klar erkannt, dass der Stephanus in allem, was er sagt, zu 100% recht hat. Und er hat ihnen die Wahrheit aufgezeigt, eine erschütternde Wahrheit. Wie kann Jesus der Christus sein, wenn wir ihn nicht erkannt haben? Das war die Frage, die da im Raum stand. Und Apostelgeschichte 7, zumindest die Predigt, das ist ja nur ein Teil von dem Kapitel, die Predigt vom Stephanus war eine Antwort darauf. Wie kann Jesus der Christus sein, wenn wir ihn nicht erkannt haben? Ich glaube, heute gibt es vielleicht ähnliche Fragen. Oder wie kann Jesus der Christus sein, ist eine Frage, die ist heute noch so aktuell wie damals. Vielleicht ist das Wenn ein anderes in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Wie kann Jesus der Christus sein, wenn wir ihn nicht sehen können, wenn wir ihn nicht hören können, wenn wir ihn nicht spüren können, nicht erleben können? Irgendwie sind solche Fragen da. Und der Stephanus hatte für seine Leute eine Antwort auf die Fragen. Haben wir auch Antworten? Wenn wir gefragt werden, wie Jesus der Christus sein kann, haben wir logische, sinnvolle Antworten, die Sinn ergeben? Das war die Predigt vom Stephanus und dann geht es weiter zum Urteil und zu der Hinrichtung. Und bei diesem Urteil und bei dieser Hinrichtung möchte ich einen einzelnen Vers herausnehmen und möchte mich mit euch gemeinsam ein bisschen um diesen Vers drehen. Ja? Es heißt vom Stephanus, dass er voll Heiligen Geistes zum Himmel emporschaut und dass er die Herrlichkeit Gottes sah und Jesus zu Rechten Gottes, und ich habe das Wort unterstrichen, er sah Jesus zu Rechten Gottes stehen. Ich möchte jetzt mit euch 4/4 Runden um das Thema Stehen oder dieses Aufstehen von Jesus drehen. Und die erste Runde habe ich unter der Überschrift Respekt. Es ist in unserer Gesellschaft und ich denke in jeder anderen Gesellschaft auf der Welt üblich, dass Aufstehen ein Zeichen von Respekt ist. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann hält uns ja die Bibel, das hat, denke ich, jeder von uns schon erkannt, die Bibel uns einen Spiegel vor Augen und zeigt uns, wie wir sind. Und sie zeigt uns, dass wir böse sind, dass wir verdorben sind, dass wir kaputt sind, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen können, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass wir elende Menschen sind, die das, was sie wollen, nicht tun und das, was sie tun, eigentlich gar nicht wollen. So beschreibt uns die Bibel. Und das ist irgendwo schwierig, mit dem zu leben. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Christen geredet, der gesagt hat, das Problem, was er mit dem Glauben hat, ist irgendwo das, dass er sagt, es ist niemals genug. Ich kann machen, was ich will, es reicht nicht aus. Ich möchte jetzt einen anderen Blickwinkel von der Bibel noch herausgreifen, aber ich möchte diese Verse nicht gegeneinander ausspielen. Und deswegen auf diese Behauptung, es ist niemals genug, gibt es nur eine Antwort. Und die Antwort ist, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Unsere Leistung, das, was wir sind, ist niemals genug. Das ist die Wahrheit. Aber Jesus ist genug und wenn wir ihn annehmen, dann ist das genug. Wie gesagt, jetzt kommen ein paar andere Verse, die uns ein anderes Bild auf uns zeigen, aber die sind nicht gegen diese Verse auszuspielen. Den anderen Aspekt, den wir in der Bibel finden und der uns oft nicht so bewusst ist, ist, dass Gott uns ehrt und dass Gott uns lobt und dass Gott uns einmal einen Siegeskranz geben wird, dass Gott vor Menschen Respekt hat. Das ist irgendwie ein Gedanke, du stehst da draußen und sagst es, und es ist irgendwie komisch, das zu sagen, gell? Aber es steht drinnen. Gott ehrt uns und er wird den Leuten, die zu ihm gehören, einmal einen Siegeskranz geben. Und deswegen denke ich, ein Aspekt von dem, dass Jesus da steht, ist der, dass er Respekt hat vor dem, was der Stephanus gerade mit seiner Hilfe leistet. Der Stephanus steht ein für Jesus, ist mutig und Jesus steht auf und sagt, wow. Und den Gedanken, den finde ich faszinierend, dass ich als Mensch mit Gottes Hilfe Dinge tun kann, wo Jesus sagt, die Aktion verdient meinen Respekt. Also, Runde, erste Viertelrunde Respekt. Die zweite Viertelrunde, die ich zu diesem Thema Aufstehen Jesu machen möchte, ist Sicherheit. Vor einigen Wochen hat es bei uns ein Musical gegeben und die Kinder sind da draußen gestanden und haben die Weihnachtsgeschichte nachgesungen. Einige von euch sind in dem Raum da drinnen gesessen, es war dunkel, der Raum war voll und es war spannend zu erleben, wie das abgelaufen ist. Die Kinder haben wochenlang geübt und haben das sicher schon in- und auswendig gekonnt und dann rennen sie da raus, stellen sich da auf die Bühne auf, der ganze Raum ist komplett dunkel und dann merkst du bei einzelnen Kindern, wie sie auf einmal die Panik kriegen und wie sie auf einmal realisieren, jetzt wird's ernst. Und was haben sie gemacht? Hat das jemand beobachtet? Die Kinder, die die Panik gekriegt haben, die haben dann angefangen im Raum zu suchen, wo sind Mama, Papa, oder? Und was willst du machen als Papa oder als Mama, intuitiv? Das, was du intuitiv machen willst, ist, dass du aufstehen willst und die Hände raufreißen und sagen, hier bin ich, schau her, hier bin ich, alles gut. Du brauchst keine Panik haben, ich bin da. Und ich denke, die Situation, in der der Stephanus ist, ist eine ähnliche Situation. Er hatte eigentlich allen Grund zur Panik. Das, was ihn erwartet, ist alles andere als angenehm. Aber Jesus steht auf. Jesus macht sich bemerkbar. Und der Stephanus darf Jesus, kurz bevor er gesteinigt wird, darf er ihn sehen. Und Jesus sagt, hier bin ich, schau her, alles gut. Es wird wehtun, aber ich bin da. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Erinnerung hat der Stephanus wirklich noch einmal kriegen dürfen. Dritte Viertelrunde, die Positionierung. Ich denke, wenn man sich die Geschichte und die Steinigung vom Stephanus in dem Kontext von der Apostelgeschichte anschaut, dann geht es hier nicht nur um Stephanus gegen die Schriftgelehrten. Hier geht es um die Vertreter des alten Bundes, die sich gegen den neuen Bund stellen. Und da ist nicht die eine Seite Mensch der Ankläger und die andere Seite Mensch der Verklagte, sondern das sind zwei Parteien, die vor Gott stehen und irgendwo ihre Sichtweise vertreten. Und die Frage ist, wo steht Gott? Und ich denke, dass mit dem, dass der Stephanus sehen darf, wie Jesus aufsteht, dass sich Gott damit ganz klar auf eine Seite stellt. Er stellt sich hinter diesen neuen Bund, den er selbst eingeführt hat. Er hat gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut des neuen Bundes, das zur Vergebung der Sünden. Das konnten die Schriftgelehrten nicht sehen. Aber Jesus stellt sich hier ganz klar hinter diesen Bund und sagt, so geht's weiter. Und dann das letzte Viertel unserer Runde, das Gericht. Wir haben diese Predigt gemeinsam durchgeschaut und am Ende dieser Predigt heißt es von den Schriftgelehrten, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen. In Apostelgeschichte 2 haben wir eine sehr ähnliche Reaktion gehabt oder zumindest eine emotional ähnliche Situation. Es heißt, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und hier eben auch ein durchs Herz dringen, ein ins Herz hineinschneiden, aber ein Knirschen mit den Zähnen. Die Frage ist, wie gehen wir um, wenn uns Gottes Wort durchs Herz dringt? Fragen wir, was wir tun sollen, kehren wir um oder widerstreben wir dem Heiligen Geist und knirschen wir mit den Zähnen? Ich habe in meinem Leben beides schon erlebt. Ich denke, es ist nicht die Zeit, jetzt da Beispiele zu bringen, aber ich glaube, wir haben alle unsere eigenen Beispiele zu dem Thema und wissen, dass wenn uns Gottes Wort durchs Herz dringt, dass es vielleicht doch am Anfang mal so ein Knirschen mit den Zähnen ist und ein Nicht-Akzeptieren-Wollen. aber hoffentlich auch immer wieder ein Umkehren. Hier finden wir Leute, die mit den Zähnen knirschen. Und dieses Zähneknirschen ist in der Bibel ganz spannend. Das kommt nicht oft vor, aber wenn es vorkommt, dann immer im gleichen Zusammenhang. Es geht immer darum, dass ein Mensch nicht akzeptieren kann, was Gott sagt und dass sich ein Mensch ganz, ganz bewusst gegen Gott stellt und Nein sagt zu dem Ganzen. Und wo kommt das Zähneknirschen am häufigsten vor? In der Bibel? In der Hölle, oder? Dort heißt, die Hölle wird ein Ort sein, wo vom Zähneknirschen kein Ende mehr sein wird. Und ich denke, dort werden Menschen sein, die werden ganz klar erkannt haben, dass Gott recht hatte. Die werden ganz klar erkannt haben, was die Wahrheit ist in der Hölle. Aber sie werden nichts aus ihrem Leben bereuen. Sie werden ewig mit den Zähnen knirschen und ewig doch Gott die Schuld geben, dass sie dort sind. Also dieses Zähneknirschen ist in der Bibel ein Ausdruck dessen, dass ein Mensch gegen Gott ist. Es ist das, was wir in der Hölle vorfinden werden. Und dass die Leute hier mit den Zähnen knirschen, das zeigt irgendwie was, denke ich, über dieses Gericht. In Apostelgeschichte 2 hat der Petrus zitiert, dass Gott, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, zu ihm gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also Jesus hatte den Auftrag, sich hinzusetzen. Und es war vorgegeben, wie lange er dort sitzen soll und ab wann er wieder aufstehen kann. Und zwar dann, wenn Gott ihm seine Feinde zum Schemel seiner Füße legt. Und jetzt sehen wir eine Stelle, wo Jesus aufsteht. Er sitzt nicht mehr und ich denke, es ist ein Zeichen dafür, dass gerade Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Ein Zeichen des Gerichts. Ich glaube nicht, dass es das endgültige Gericht ist. Und wir wissen, dass einer von diesen Männern, die hier mit den Zähnen geknirscht haben, später zu Gott findet und den Rest der Apostelgeschichte großes Thema ist, der Saulus, später Paulus. Also es ist kein endgültiges Gericht. Aber ich denke, dass das doch das ist, was da auch angedeutet werden soll, dass sich Jesus auf eine Seite stellt und dass Jesus hier richtet und sagt, was richtig und falsch ist. Und dann steinigen sie den Stephanus. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Diese Frage hat er am Anfang gestellt und wir haben diesen kleinen Hinweis am Anfang im Text bekommen, dass sie ihn angeschaut haben und in das Gesicht eines Engels geblickt haben, in das Gesicht eines Botschafters Gottes, in das Gesicht eines Menschen, der das, was Gott denkt, mitteilt. Und was tun sie? Sie steinigen ihn. Und über ihn heißt, während er da kniet, dass er betet und mit lauter Stimme ruft, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Das erinnert uns an wen, oder? Auch Jesus hat, als er am Kreuz gehangen ist, für seine Feinde gebetet. Stephanus hat das Gleiche gemacht, aber es gibt doch einen großen Unterschied. Als Jesus am Kreuz hängt, betet er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier gibt es kein, sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben ganz genau gewusst, was sie tun. Der Stephanus betet nur mehr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und dann hört die Bibel auf mit einem Satz, und das ist der irritierendste Satz für mich in diesem ganzen Kapitel. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Jetzt kniet er da und die fetten Steine prasseln auf ihn ein, brechen ihm die Knochen, schlagen ihm Löcher in seinen Körper und die Bibel findet kein besseres Wort dafür, als zu entschlafen. Entschlafen klingt doch irgendwie sehr friedlich und sanft und nett und das ist irgendwie so, wie wir uns das Sterben vielleicht wünschen würden, oder? Und genau das ist das Wort, das die Bibel hier für diese brutale Hinrichtung findet. Er ist entschlafen. Was haben seine Feinde gemacht, nachdem sie ihn gesteinigt haben? Das erste war wahrscheinlich, dass sie ihre feinen Mäntel wieder aufgehoben haben. Dann sind sie nach Hause gegangen. Sie haben Abend gegessen, sie haben ihr Leben weitergelebt. Wahrscheinlich immer wieder an diese Situation gedacht und mit ihren Zähnen geknirscht. Und irgendwann ist auch das Leben dieser Feinde Richtung Ende gegangen und sie sind in ihren gemütlichen, bequemen Sterbebetten drinnen gelegen. Aber sie haben mit den Zähnen geknirscht. Sie sind nicht entschlafen. Sie haben gewusst, dass sie eine riesengroße Sünde begangen haben, die ihnen nicht vergeben wurde, weil sie es nicht akzeptieren und nicht einsehen konnten. Und ich habe mir gedacht, in denen an ihrem Sterbebett möchte ich nicht liegen. Auch wenn ich es mir jetzt körperlich nicht vorstellen kann, aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber die Variante vom Stephanus. Sie haben ihr restliches Leben lang mit den Zähnen geknirscht und viele von ihnen werden es wahrscheinlich in Ewigkeit weitermachen. Und deswegen die Frage, wer von den beiden ist friedlich gestorben? Ich möchte an der Stelle zusammenfassen. Wir haben uns diese Predigt vom Stephanus angeschaut und wir haben diese Frage gesehen, die da irgendwie vorangestellt war, nämlich die Frage, wie kann Jesus der Christus sein, wenn wir ihn nicht erkannt haben? Und der Stephanus hat ihnen aufgezeigt, dass sie es eigentlich erkennen könnten. Ich denke, dass auch in unserer Gesellschaft die Frage da ist, wie kann denn Jesus der Christus sein, wie kann es denn sowas geben? Und die Frage ist, haben wir eine Antwort darauf? Der Stephanus hatte eine, die Frage ist, haben wir eine Antwort? Nachdem wir uns das angeschaut haben, haben wir diese vier Viertelrunden stehen gemacht, den Respekt, die Sicherheit, die Positionierung und das Gericht. Und wir haben gesehen, dass Jesus aufsteht. Die Frage ist, wo stehst du? Wenn du zu Jesus stehst, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich hoffe, ihr tragt mir jetzt keinen Strick aus der Formulierung. Ja? Aber wenn du zu Jesus stehst, dann wird er zu dir stehen. Und wenn du für ihn aufstehst, dann wird er für dich aufstehen. Und wenn du für ihn einstehst, dann wird er für dich einstehen. Wenn du auf der Seite von Jesus stehst, dann stehst du auf der richtigen Seite. Und ich habe keine Ahnung, wie es bei euch im Leben zurzeit ausschaut, ob es stressig ist, ob man vielleicht schon lange krank ist und irgendwie endlich gern wieder gesund werden wird, ob die Kinder anstrengend sind oder die Familie, ob der Beruf anstrengend ist und irgendein zaches Meeting nächste Woche ansteht, ob das Hausbauen einfach nicht fertig wird. Wir haben alle unsere Themen im Leben, die schwierig und anstrengend sind. Aber unsere praktische Anwendung für die nächste Woche, wenn wir auf der Seite von Jesus stehen, ist die: Freu dich. Du hast allen Grund dazu, ganz egal, was in deinem Leben gerade los ist.